Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 210 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und es geht los. Die Saison 2025-2026 hat begonnen für euch da draußen, die ihr aktiv seid am Beckenrand oder im Becken selber, schon etwas länger. Ich habe mir die wohlverdiente Sommerpause gegönnt und der ein oder andere scharte schon mit den Hufen, was denn jetzt ist mit der wöchentlichen Chlordosis. Und tada, da bin ich wieder pünktlich zum 10.10. ist er zurück, der Chlordealer eures Vertrauens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, mit euch zusammen hier die nächsten Monate im Schwimmsport zu verbringen. Und es geht ja direkt los dieses Wochenende mit dem Weltcup in Amerika mit zahlreichen deutschen Athletinnen und Athleten. Und es gibt jede Menge aufzuarbeiten aus den vergangenen Monaten, also aus der Sommerpause. Und da muss ich ja sagen, die Liste an Themen, die wir nicht bearbeiten heute, ist fast länger bzw. mindestens genauso lang wie das, womit wir uns in dieser Woche beschäftigen werden. Und vielleicht gleich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, eine Erwartungshaltung, einen Erwartungshorizont skizzieren, ganz, ganz wichtig. Uns erwartet heute nicht Folgendes. Wir werden noch nicht über das Engagement von Marius Kusch bei den Enhanced Games sprechen. Das heben wir uns auch für nächste Woche, unter anderem, weil ich immer noch Hoffnung habe, dort mit Marius einen O-Ton und ein kleines Interview zu führen. Gleichermaßen werden wir uns heute nicht mit dem Qualifikationsmodus für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften beschäftigen. Auch das ein brandheißes Thema, das über den Sommer hinweg und mit Saisonbeginn an Fahrt aufgenommen hat und alle eigentlich in der Schwimmwelt beschäftigt hat. Auch da gibt es reichlich Rede- und Gesprächsbedarf. Auch hier habe ich noch die Hoffnung, dass ich von den Verantwortlichen ein paar Antworten bekomme auf die drängenden Fragen, die da so rumliegen. Dann gibt es verschiedene Qualifikationsmodi. Der World Aquatics hat gesagt, ey, so und so schafft ihr es, 2028 in LA über die 50-Meter-Strecken am Start zu sein. Und dieser Qualifikationsmodus birgt auch einiges an Diskussionspotenzial. Damit werden wir uns auch nächste Woche beschäftigen. Gleichermaßen hat der DSV die Quali-Richtlinien für die Kurzbahn-Europameisterschaften rausgebracht. Das ist etwas, was vielleicht so Richtung deutsche Kurzbahnmeisterschaften relevant wird, denn das ist das letzte Qualifikationsevent für die Kurzbahn-EM in Lublin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Womit beschäftigen wir uns also diese Woche, fragt ihr euch, wenn all diese Themen draußen und außen vorbleiben? Es ist die erste Folge in der Saison 2025-2026. Und was liegt dort eigentlich näher, als dass wir zurückschauen, was Ende letzter Saison über die Sommerpause hinweg so auf dem Transfermarkt passiert ist? Welcher Sportler, welche Sportlerin hat eigentlich ein neues schwimmerisches Zuhause gefunden? Welcher Trainer, welche Trainerin ist von ihrem Verein weggegangen und hat jetzt woanders eine neue Bleibe, ein neues Wirkungsfeld gefunden? Und was erwarten wir daraus dann an Perspektive für die jeweiligen Standorte, sowohl diejenigen, die einen Trainer, eine Trainerin abgeben mussten, als auch diejenigen, die jetzt durch neues Personal am Beckenrand oder im Becken verstärkt worden sind? Damit werden wir uns einmal auseinandersetzen, damit ihr wisst, okay, wo sind denn jetzt diverse Personen, handelnde Personen, Protagonisten hingegangen und in Zukunft zu finden. Dann schauen wir voraus auf den Weltcup, der am Wochenende startet. 3 Stationen wird es dort insgesamt geben und jetzt in Carmel geht es auch direkt los am 10.10. Wir blicken auf die deutschen Starts und was uns sonst so dort erwartet, denn das ist direkt so ein kleines, bei KFC würde man sagen, Fingerlicking Good. Es ist durchaus zum Zungenschnalzen, was sich dort in den USA an Schwimmprominenz versammelt haben wird. Futur 2 benutzt man auch nicht so oft. Naja, dann gibt es den Wettkampfrückblick und da werden wir ein bisschen über die 25 Meter sprechen. Cam McEvoy unter anderem ja in Australien richtig schnell und wahnsinnig elegant unterwegs gewesen. Das gucken wir uns dann nochmal etwas genauer an. Generell, der Wettkampfrückblick aus den vergangenen Wochen und Monaten hält schon das ein oder andere die ein oder andere beeindruckende Leistung bereit. Und natürlich gibt es ein paar eigene Stories aus der Sommerpause bzw. aus dem jetzigen Trainingsauftakt. Und wir blicken ein bisschen voraus in die Zukunft des Swimcast in der Saison 2025-2026. Es ist für jede Menge Unterhaltung gesorgt. Auch wenn wir ganz viel draußen lassen, packen wir ganz, ganz viel rein in diese Episode und bereiten uns vor auf das Jahr 25-26, auf die kommende Saison, die dort mit den Europameisterschaften in Paris ihr Ende finden wird. Und auch diese Saison wäre nicht möglich bzw. wird nicht stattfinden ohne euren Support. Das macht ihr natürlich dadurch, dass ihr hier einschaltet und die Hörerzahlen nach oben treibt. Es gibt ein besseres Standing bei etwaigen Sponsoren und einer davon wird auch die Saison 25/26 begleiten und das ist Speedo. Ich hatte vor der Sommerpause schon gesagt, ihr bekommt einen Rabattcode von 10% bei Schwimmprofi Obermeier. Den habe ich euch unten verlinkt in den Shownotes, den Shop. Dort bekommt ihr 10% Rabatt mit dem Code Speedo10. Großes S, kleines P, kleines E, großes E, kleines D, kleines O und dann eine 10 als 1-0 geschrieben dran. Speedo 10 gibt euch 10% Rabatt bei Schwimmprofi Obermeier. Klickt unten den Link, gebt beim Checkout den Code ein und euer Equipment von Speedo bekommt ihr damit 10% günstiger. Klickt drauf, shoppt euch wund. Weihnachten ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Wenn wir mal ehrlich sind, sind nur noch knappe 2,5 Monate und bei dem einen oder anderen bricht jetzt Panik aus, das weiß ich wohl. Ich möchte aber auch ein dickes Dankeschön sagen, weil ihr einschaltet, weil ihr so viele Rezensionen da lasst, insgesamt über 200 inzwischen bei Spotify, Durchschnittsbewertung 5,0 Sterne, für mehr kann ich mich eigentlich, viel besser kann es nicht werden, sagen wir mal so, und ihr habt aber auch die Möglichkeit, direkt dieses Projekt hier zu unterstützen, nämlich unter paypal.me/swimcast, da könnt ihr einen kleinen virtuellen Euro und jeder Euro sorgt für ein dickes Lächeln in meinem Gesicht in die virtuelle Badekappe werfen. Unter paypal.me/swimcast könnt ihr den Chlordealer eures Vertrauens direkt unterstützen zum Saisonstart oder über die gesamte Saison hinweg. Vielen, vielen Dank an alle, die das auch in der Sommerpause weiter regelmäßig getan haben und jetzt auch schon zu Monatsbeginn wieder die Bademütze ein bisschen gefüllt haben. Ja, und wenn wir schon drüber gesprochen haben, was uns hier im Swimcast so erwartet und die neue Saison pickepacke voll ist, dann lasst uns doch gleich mal damit loslegen, was die Zukunft des Swimcasts so bringen wird. Zum einen soll es mehr Gäste geben, da sind diverse Absprachen schon getroffen, beziehungsweise noch in the making. Meine große Hoffnung ist, dass wir uns im Sommer, Frühjahr nächsten Jahres auch ein bisschen mehr den Freiwasserwettbewerben widmen können mit Expertise von außen. Dazu dann an gegebener Stelle mehr. Da die Folgen mit Merle auch so gut angekommen sind zur WM, haben wir uns dazu entschieden, dieses Projekt weiter fortzusetzen, dann auch in Zusammenarbeit mit den Swimsport News. Wie das Ganze dann ausgestaltet ist, werden wir euch an die Hand nehmen, entweder schon zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften oder dann Richtung Kurzbahn-Europameisterschaften im Dezember werden wir wieder das Unterhaltungsformat aufleben lassen, denn das war auch in der Aufnahme ein wirklich, wirklich schönes Ding gewesen. Aber der Swimcast als solcher wird auch ein bisschen on Tour sein. Die ein oder andere durfte mich schon im September als Sprecher im Dulsbergbad beim Nachwuchswettkampf unserer SG West erleben. Da war ich unterwegs. Dann gleichfalls ist es wieder in der Planung, dass ich den Livestream bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal moderieren darf. Also dort werden wir uns neuerlich am Ohr begegnen und die Wettbewerbe gemeinsam verfolgen. Dann neu im Kalender hinzugekommen, das Bundesfinale der DMSJ in Wuppertal am 6. und 7.12. werde ich live in der Halle als Sprecher, als Hallensprecher mit beiwohnen und begleiten dürfen. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Ankündigung, nämlich im Januar 2026, also schon etwas weiter voraus, deutet es sich an, dass ich in der A-Lizenz-Ausbildung für die zukünftigen Schwimmtrainer einen Wissensvermittlungspart übernehmen darf. Da schlägt sich dann doch mal nieder, dass ich ein bisschen universitär mit meiner Doktorarbeit im Schwimmbereich unterwegs gewesen bin und darf dort Wissen weiter vermitteln. Naja, und dann ist ja auch schon nicht mehr weit, bis vielleicht wieder bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder ähnliches etwas ansteht. Also Swimcast on Tour ist ein bisschen weiterhin das Motto Saison 25/26. Wieder den Blick zurück. Im September war das, glaube ich, auch gewesen, gab es in Gera die DSTV-Tagung. Die Deutsche Schwimmtrainervereinigung hatte eingeladen und da ich mich mit Meinungen gerne mal aus dem Fenster lehne, hatte ich in der vergangenen Ausgabe, also 2024 bei der DSTV-Tagung, mal gesagt, es gibt so ein paar Sachen beim Schwimmen, wenn man so von draußen drauf guckt, die sind vielleicht, nun ja, diskutabel oder sorgen bei anderen Schwimmarten für hochgezogene oder bei anderen Sportarten für hochgezogene Augenbrauen. Und ein Ding davon, das mir da inzwischen ziemlich quer liegt, ist die Geschichte des Einschwimmens. Und darüber haben wir bei der DSTV-Tagung hinlänglich diskutiert und ein paar Fragen aufgeworfen. Wir haben viel voneinander gelernt. Es war ein Diskussionsformat und das fand ich dann auch spannend. Dafür ist ja auch dieser Podcast eigentlich da. Ich stehe ja nicht hier vorne oder hier oben oder vor dem Mikrofon, weil ich auf alle Fragen eine Antwort habe, weil ich alle Lösungen weiß, weil ich der klügste Mensch der Welt bin und ihr mich Lexikon Brockhaus-mäßig oder Wikipedia-mäßig fragen könnt und dann purzelt da so eine Antwort raus. Heute würde man ChatGPT oder Perplexity sagen. Das ist ja gar nicht so, sondern wir erarbeiten uns gemeinsam vielleicht eine bestmögliche Lösung und diskutieren Ideen. Und das haben wir dort sehr, sehr gut gemacht. Bin dort mit einer Meinung reingegangen und mit einer Idee und mit Fragen und habe durchaus aus dem Publikum auch Gegenwind bekommen und gesagt, naja, Ansatz ja ist richtig, aber in Umsetzung durchaus unpraktisch. Und deswegen müssen wir um 7 Uhr mit der gesamten Mannschaft am Beckenrand stehen, ob uns jetzt das gefällt, dass wir da bis 8 Uhr einschwimmen, wenn 11.30 Uhr der erste Start ist oder nicht. Aber das müssen wir halt so tun. Und danke an alle, die da waren und dort sich so zahlreich an den Diskussionen beteiligt haben. Das macht immer Spaß, mit euch dort ins Gespräch zu kommen und auch mal reinzuhören, wie denn gerade so die Stimmungslage im Schwimmsport in der deutschen Schwimmszene ist. Und da kann man auch einfach mal ganz pauschal festhalten, dass es richtig viele bewegende Themen rund ums Sportschwimmen und Leistungsschwimmen gibt. Erfreulicherweise sind das mal neue Nachrichten und nicht dies immer gleiche mit fehlender Professionalisierung und wir haben ja alle kein Geld und so weiter und so fort. Das haben wir immer noch so, aber es sind andere Themen dazu gekommen, zum Beispiel die DJM-Quali oder die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf. Dazu werden wir aber nächste Woche uns etwas mehr damit auseinandersetzen, nur so viel, das könnte eine echte Zerreißprobe in der deutschen Schwimmlandschaft werden. Das ist für mich zumindest hier gerade das Wort, das ich als am besten empfinde, um die Gemengelage zu beschreiben. Tragischerweise nach Gera ein bisschen krank gewesen, was den Einstieg in das Sportschwimmen sehr, sehr schwer gemacht hat. Also es hat mich echt ein bisschen außer Gefecht gesetzt mit Husten und Halsweh und allem, was dazugehört. Es waren dann so die klassischen einen Tag wirklich im Bett liegen und voll schwitzen, aber seither berappelt sich das auf dem Pfad der Gesundung etwas langsamer und es geht nicht ganz so steil voran, wie ich das eigentlich gerne hätte. Dabei steht das nächste Highlight schon an, nämlich am 19. Oktober finden hier in Hamburg die Masters DMS statt und aus mir bis dahin noch unerfindlichen Gründen habe ich auf einmal den Planungspart dafür übernommen und macht das jetzt zum ersten Mal und diese Masters DMS ist echt eine komplizierte Geschichte. Bei einer normalen DMS, die Bundesliga ist ja dann im Dezember wieder, bei der normalen DMS ist es, nimmst die besten Sportler, schmeißt sie in eine Mannschaft, machst eine Männermannschaft, Frauenmannschaft, meiste Punkte, fertig, ist. So einfach, schneller, mehr Punkte, easy peasy. Bei den Masters ist es ja anders. Dort orientieren sich die Schwimmpunkte ja am jeweiligen deutschen Rekord über die Strecke in dieser Altersklasse. Das heißt, ein 50-Jähriger mit einer 1,45 über 100 Meter Brust kriegt vielleicht mehr Punkte als ein 20-Jähriger, der eine 1,31 schwimmt. Klingt komisch, ist nachvollziehbar, macht die Planung aber jetzt nicht unbedingt einfach. Zumal in jedem Team 5 Altersklassen und 4 Starter je Geschlecht vertreten sein müssen. Ja, und dann sitzt man da und dann stellt sich so eine Mannschaft eigentlich schon fast von selber auf. Dann ergibt sich das so und am Ende werden fast nur noch Strecken dann gewürfelt. Vor allen Dingen, weil wir bei uns im Team Männer, Frauen, AK 20 bis 30 zuhauf haben. Damit können wir 5 Mannschaften füllen. Und alles darüber wird irgendwie schwierig und bei Frauen noch viel mehr. Es ist eine spannende Geschichte. Also, hui, ja. Es wird interessant noch. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und dann mal gucken, auch für wie viele Strecken das für mich dann so am Ende des Tages in Frage kommt. Aktuell plane ich da mal lieber nicht so viel. Die letzten Leistungen waren eigentlich zu gut und da fühle ich mich gerade noch nicht so richtig in der Lage, dort anzuknüpfen. Aber das gehört dazu zum Sportlerleben, solche Hindernisse auch mal zu überwinden und dann gucken wir mal, was da beim Wettkampf rauskommen wird. Viel interessanter allerdings ist es, wenn wir in die News der vergangenen, nicht Woche, sondern der vergangenen Monate blicken. Im Fußball, Basketball, überall, wo wirklich professionell gearbeitet wird, sagt man immer, der Transfermarkt hat sich geöffnet und dann gibt es Transferfenster, wo für viele Millionen, fast schon bestimmt auch irgendwann Milliarden Euro irgendwelche Ballkicker den Verein wechseln und woanders hingehen und ein neues Zuhause finden. Im Schwimmen ist das Ganze ein bisschen runtergebrochen. Dort gibt es keinen Transfermarkt, das ist eher... Wie soll ich sagen? Markt heißt ja, dass irgendetwas Ware gegen Geld den Besitzer wechselt oder den Arbeitgeber wechselt. Hier fließt ja gar kein Geld. Das sind ja eigentlich alles freie Entscheidungen. Zumindest ist mir von Ablösesummen im Schwimmsport bis dato noch nichts bekannt geworden. Deswegen weiß ich gar nicht. Es ist eher so eine eBay-Tauschbörse oder ähnliches, was wir hier aufmachen. Auf jeden Fall, diese Wechselbörse hatte wieder geöffnet über den Sommer. Und viele Sportlerinnen und Sportler und viele Trainerinnen und Trainer fragen sich ja, wo mache ich nächste Saison eigentlich weiter? Welche Perspektive habe ich hier an dem Ort, wo ich gerade bin? Und was wird mir woanders möglicherweise geboten? Sei es jetzt an reizvoller Aufgabe, dass man eine andere Altersklasse trainieren möchte, sei es an einem leistungsstärkeren Umfeld, ein professionellerer Standort, sei es, dass das Studium in der Stadt, wo man gerade ist, nicht durchgeführt werden kann, deswegen muss man den Verein wechseln. Oder möglicherweise sogar das Land. Auch davon gab es wieder einige, die in diesem Sommer das Land verlassen haben, um ihre Sport-Lebenskarriere woanders fortzusetzen. Und wir machen jetzt einmal das Roundup. Wir schmeißen den großen Überblick, den einzig wahren, der einzige vermutlich überhaupt, der hier im Schwimmsport existiert. Und gucken mal, wer so alles den Umzugstransporter vollgeräumt hat und woanders wieder ausgeräumt hat. Und das Ganze zieht sich in meinen Augen dieses Jahr im Vergleich zu den Vorjahren viel an Trainerwechseln auch auf. Also wenn wir gucken, welche Trainer wo eine neue Heimat gefunden haben, dann wird möglicherweise auch klarer, warum manche Sportlerinnen oder Sportler ihre sportliche Heimat verlassen haben und zum Umzug bewegt haben. Und damit starten wir rein ins Transferleben und fangen mit den bunten News völlig ohne weiteren Kontext an. Im Hessischen Schwimmverband geht's los. Dort hat nämlich Marco Koch in Frankfurt eine Landestrainerstelle bekleidet diese seit diesem Sommer. Die ist hälftig finanziert wohl von den stützpunkttragenden Vereinen und dem Schwimmverband als solchem. Dort sollen noch zwei weitere Trainerstellen folgen. Damit möchte sich der Hessische Schwimmverband professioneller aufstellen. Kann man mal nach Hamburg oder an andere Landesschwimmverbände gucken, nicht automatisch bedeuten viele gut dotierte Landestrainerstellen auch viel Erfolg. Aber das ist erstmal der richtige Schritt, wenn wir über so Sachen wie Professionalisierung sprechen, wenn wir vor allen Dingen den Trainerberuf auch zukunftsfähig aufstellen wollen, dann geht das nur über attraktive Jobangebote, über sichere Stellen, über langfristige Verträge, über Einkünfte, die dann auch zum Leben reichen, wo es keines Zweitjobs oder ähnlichem bedarf oder diversen Tricksereien vielleicht beim Finanzamt. Und eine dieser im Hessischen Schwimmverband angestrebten drei Landestrainerstellen hat jetzt Marco Koch in Frankfurt inne. War dort auch schon relativ lange im Assistentenwesen mit unterwegs, war dort auch schon als Mentor auf jeden Fall mit am Beckenrand und ist da entsprechend auch gut integriert. Und jetzt werden wir mal schauen, wie sich das in diesem Konstrukt dort in Frankfurt denn genau äußert, seine Arbeit. Dann gibt es einen weiteren Umzug aus Mecklenburg-Vorpommern nach Halle, hatten wir im Laufe der Saison schon mal diskutiert, aber Andreas Hunger hat den Weg aus Hamburg vor 7 Jahren nach Mecklenburg-Vorpommern an die dortiges nach Rostock angetreten, ist dort als Landestrainer angestellt worden und hat jetzt gesagt, 7 Jahre Küstenluft waren auch irgendwie genug, ich möchte mal ein neues Umfeld sehen, auch ein bisschen mehr Potenzial möglicherweise sehen. Mecklenburg-Vorpommern aus diversen geografischen Gründen jetzt eher schwierig in der schwimmerischen Entwicklung. Flächenland, wenig große Städte, wenig Ballungszentren, wenig Leistungskonzentration. Da gibt es einfach meinen Augen ein ganz natürliches Ceiling, einen ganz natürlichen Himmel. Und wenn man den durchstoßen möchte, dann ist da vermutlich der Ortswechsel schon das probate Mittel dafür. Das hat Andreas jetzt hier gemacht und ist nach Sachsen-Anhalt nach Halle an der Saale gegangen und trainiert dort zusammen mit Markus Lira. Das könnte da in Mecklenburg-Vorpommern jetzt noch spannend werden. Da waren ja durchaus einige DJM-Finalistinnen dabei in der Trainingsgruppe von Andreas, die sich jetzt möglicherweise durch die vakante Trainerstelle, ich weiß auch nicht, ob da ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin schon gefunden worden ist, sich nach neuen Optionen umschauen. Und von Rostock nach Potsdam zum Beispiel ist es ja gar kein ganz so seltener Weg, wie Jan-Malte Gräfe oder auch Tim Torben-Suk in der Vergangenheit gezeigt haben. Und da gibt es ja in Mecklenburg jetzt das ein oder andere Talent, das vielleicht sich eine neue trainingssportliche Heimat demnächst sucht. Neue Heimaten, auch das Thema in Karlsruhe. Dort hat nämlich Jonas Holzwart verkündet, dass er die SGR Karlsruhe verlassen wird. Er wird ab dem 1. Januar 2026 in Hamburg die Stelle des Bundesstützpunkttrainers bekleiden und kommt damit zurück an eine Wirkungsstätte, wo er schon mal bis 2014 tätig gewesen ist. Also ein bekanntes Gesicht in der Elbestadt, war bis 2014 schon Landestrainer hier am Olympiastützpunkt. Da war ich damals sogar noch Coach bei der SG Hamburg West, also man kennt sich von der Arbeit am Beckenrand und ist von dort aus Hamburg dann nach Karlsruhe gewechselt und 11,5 Jahre später schon wieder den Zug zurückgenommen, back in town und ein bisschen die Karriereleiter nach oben geklettert, nämlich vom Landestrainer zum Bundesstützpunkttrainer hochgestuft worden. Sicherlich eine neue, reizvolle Aufgabe und für Hamburg, muss man ehrlicherweise sagen, vermutlich die bestmögliche Option, die sich hier gezeigt hat. Denn wenn wir zurückblicken auf die vergangenen Trainer, die dort so da waren, und da gehe ich mal jetzt nur zwei Personalien zurück, dann war Tobi Müller mit Sicherheit ein fähiger, fachlich anerkannter Kerl dort am Beckenrand, der es aber irgendwie nie geschafft hat, dort seine Handschrift oder seine Philosophie in den großen Fußstapfen, die er von Veit Sieber übernommen hat, aber dort seine eigene Handschrift und Philosophie einzubringen und dort eine echte Linie drauf zu werfen. Dann hat der DSV das als nächstes mit Walter Bolognani probiert, einem durchaus renommierten und anerkannten Coach im Juniorenbereich, dem Italiener, der noch den ein oder anderen Italiener im Schlepptau mitgebracht hat, der aber, so hörte man am Beckenrand und wenn man sich mit ihm unterhalten hat, dann war da viel italienische Gelassenheit, gar nicht so dieses Aufbrausen, aber so die Ruhe des Alters dabei, wo er meinte, ey du, das Hamburger Vereinsstückwerk, das, ich muss es nicht haben, ich bin alt genug, ich brauche das nicht, und ist an dieser Vereinsmeierei, an diesem Vereinsstückwerk, das hier im Norden existiert und ein ganz, ganz essentieller Bestandteil der Hamburger Identität ist, tatsächlich, ich glaube, das kann man so formulieren, verzweifelt. Und hat dann gesagt, na, das tue ich mir nicht länger als, ich glaube, es war ein Jahr, zwei Jahre, ehrlicherweise bin ich da jetzt nicht ganz im Bilde, tue ich mir nicht länger an, soll jemand anders kommen, ich habe genug erreicht in meinem Leben. Und damit ist Jonas Holzwart jetzt auf den Plan getreten und ins Rampenlicht getreten. Und das Positive ist, er kennt die Gegebenheiten, die hier sind. Die haben sich auch tragischerweise nicht wesentlich verändert, seitdem er weggegangen ist, was aber von Vorteil sein könnte. Muss jetzt den Kontakt suchen, wieder die Gespräche suchen zu den Vereinen, muss dafür sorgen, dass er sie hinter sich versammelt. Und das fällt leichter, wenn man hier schon mal ein bekanntes Gesicht ist und auch noch im Trainerbereich, im Verantwortungsbereich viel die gleichen Personen da. Dann ist das etwas einfacher, als wenn man komplett neu ist und sich erstmal seine Meriten irgendwie verdienen muss. Und soweit ich das beurteilen kann, für mich gesprochen jetzt hier, war das Standing, das er hier in Hamburg genossen hat als Landestrainer, auch eigentlich ein gutes gewesen. Er wird dann in den badischen Neuesten Nachrichten in der Zeitung zitiert mit den Worten: Die Entscheidung für den Wechsel habe ich getroffen, um mich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Und so eine Stelle als Bundesstützpunkttrainer ist eben auch nicht jedes Jahr frei. Also er wäre grundsätzlich auch, glaube ich, in Karlsruhe geblieben, wenn nicht diese Stelle frei gewesen wäre, was für die Arbeit und die Unterstützung spricht, die man dort in Karlsruhe auch in den vergangenen Jahren geleistet hat. Ja, einer der Orte und der Vereine und der Stützpunkte, die konstant immer wieder mit starken Sportlerinnen und Sportlern auf Nachwuchs-, auf Juniorenebene überzeugen konnten. Leo Leverkus, Mira Helge, da in den letzten Jahren die bekanntesten Namen, die dort rausgekommen sind. Bedeutet aber tragischerweise, dass Karlsruhe auf einmal ohne Chefcoach dastand. Und das ist ja für so einen Verein, für so eine Startgemeinschaft, die mit Mira Helget, eine Teilnehmerin der Junioren-Europameisterschaften, dabei hat, keine ganz einfache Situation ist, weil man den Sportlern Stabilität, Kontinuität vermitteln möchte. Und das ist ein großes Thema. Wir hatten es kurz aufgemacht mit der Landestrainerstelle. Und aus eigener Erfahrung hier bei unserer Trainersuche kann ich auch berichten, das ist wirklich nicht einfach, qualifizierte Nachfolger oder Nachfolgerinnen zu gewinnen. Den Karlsruhern ist das gelungen. Seit Oktober gibt es einen Nachfolger, nämlich David Strambach-Ramirez wird die Topgruppe dort leiten und sicherlich noch die ein oder andere Arbeit am Beckenrand mitmachen. Wechselt von der SSC Pforzheim nach Karlsruhe. Also dort können wir auch erstmal sagen, neuer Cheftrainer, Haken dran, neuer Chefcoach gefunden. Bevor Jonas aber gewechselt ist, gab es eine andere Personalie, die Karlsruher Stadt verlassen wird, und das ist Leo Leverkus. Das Karlsruher Eigengewächs sucht sich neue Trainingsreize und wechselt vom Fächerbatte zum OSP Rhein-Neckar, fährt also eine Stunde nach Norden, nach Heidelberg, und wird dort zur Topgruppe zu Santi dazu stoßen. Bildet dann zusammen mit Hanna Schneider das jüngste Duo im dortigen Team und sucht sich damit auch neue Trainingsreize. Jetzt kann man natürlich relativ schnell spekulieren und sagen, na Moment mal, jetzt geht Jonas mit als Chefcoach und dann ist ja völlig klar, dass sich der Top-Sportler, die Top-Sportlerin ist Mira, der Top-Sportler ist Leo, dass sich der Top-Sportler auch ein neues Trainingsumfeld sucht, aus den genannten Gründen, Kontinuität und so weiter und so fort. Und auch hier kann man aus den badischen neuesten Nachrichten zitieren, und dort wird Jonas nämlich mit den folgenden Worten zitiert: Über den Wechsel von Leo nach Heidelberg hat man gemeinsam entschieden, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem noch gar nicht klar gewesen sei, dass Jonas selbst zum neuen Jahr an den Bundesstützpunkt nach Hamburg wechseln wird. Also war also indirekte Rede, aber die Worte werden Jonas dort quasi in den Mund gelegt. Man sagt also hier relativ deutlich, das hat nichts miteinander zu tun. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde den Wechsel wirklich sehr, sehr gut. Und man darf auch mal Kritik äußern. In den letzten Jahren hatte Leo schon vermehrt Probleme, das Talent, das er zweifelsohne besitzt, auch ins Becken zu bringen. Vor allen Dingen, wenn es dann Richtung Saisonhöhepunkt ging. Es waren immer sehr, sehr starke deutsche Meisterschaften, sehr, sehr starke deutsche Jahrgangsmeisterschaften und dann Richtung internationaler Höhepunkt fiel es ihm schwerer und schwerer, diese Leistung nochmal zu reproduzieren. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, okay, wie ist so die Entwicklung der letzten Jahre? Haben wir hier über mehrere Jahre vielleicht das gleiche Thema aus diversen Gründen? Damit sage ich nicht, dass dort blind gearbeitet worden ist und immer nach Schema F. Aber wenn es nicht funktioniert oder klickt, dann klickt das halt nicht, und dann ist es auch völlig legitim, mal woanders hinzugucken. Und das hat Leo jetzt hier gemacht und ist also ab sofort in der Topgruppe in Heidelberg zu Hause. Und wir bleiben in Heidelberg. Trainertechnisch war da letztes Jahr viel Bewegung. Es ist Santi neu dazugekommen. Aus der Topgruppe waren, glaube ich, nicht mehr viele übrig, nach der Ägide von Alexander Kreisel. Aber was Santi in der Lage ist zu leisten, hat er eindrucksvoll bewiesen, nämlich mit den deutschen Rekorden von Luca Nick Armbruster, mit überragenden WM-Auftritten von Luca Nick Armbruster. Und so hat Santi auch Anna Elend bei den Weltmeisterschaften betreut. Und Anna ist Weltmeisterin geworden. Glaube ich, da kann man schon mal einen Haken hintersetzen und sagen, guter Mann, den man dort gefunden hat, unbedingt festhalten, gebt ihm 8.000 Euro mehr im Monat. Solche Menschen, solche Trainer brauchen wir hier. Und ich glaube, da war es dann auch sehr, sehr gut, dass Uta Brandl aus der Nachwuchsgruppe guten Gewissens ziemlich viele Sportlerinnen und Sportler nach oben schicken in die Gruppe von Santi. Denn quasi die ganze Mädchenriege oder Frauenriege, die bei den Junioren-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften für Furore gesorgt hat, rückt jetzt einmal hoch. Noelle, Lena, Hanna und Co. sind jetzt Bestandteil dieser Top-Gruppe. Und es gibt aber, viel interessanter, einen weiteren prominenten Neuzugang in Heidelberg am Stützpunkt. Und jetzt dürft ihr alle mal Trommelwirbel machen und kurz in euch gehen, wer das denn sein könnte. Das ist nämlich ziemlich unter dem Radar abgelaufen. Aus Mainz ergänzt die Gruppe Mathis Schönung. Der Brustspezialist aus Mainz hat den Standort dort verlassen und sich in Heidelberg professionelleren Strukturen zugewandt. Kein Geheimnis, gab es auch einen Beitrag im örtlichen Fernsehen drüber. Die Mainzer Trainingsbedingungen wurden dort hinlänglich als eher suboptimal für den Anspruch internationale Meisterschaften beschrieben. Und wer letztes Jahr bei der DKM gut zugehört hat, der hat auch rausgehört, Mathis Schönung peilt Olympia LA 2028 an über die 200 Meter Brust. Dieser Anspruch ist berechtigt und findet dort jetzt auch mit Tobi van Agelen, der auch in der Topgruppe unterwegs ist, schnelle Trainingspartner. Professionelles Trainingsumfeld, mit Athletiktraining, mit Ernährung, mit allem, was bei so einem Stützpunkt dazugehört. Und ich bin gespannt, ob ihm der Umsprung etwas besser gelingt als von Tobi damals, der von den Neussern runtergegangen ist nach Heidelberg, ob er auch so viele Adaptionsprobleme im ersten Jahr haben wird oder ob das jetzt etwas smoother vonstatten geht. Aber so 3 Jahre vor Olympia den Standortwechsel nochmal zu wagen, ist ein guter Schritt, ist ein sehr, sehr guter Schritt. Nächstes Jahr wäre es eigentlich schon fast zu spät, um sich an das neue Trainingsumfeld anzupassen. Und aus Mainz hört man dann aber auch, wenn man sich dort mit Xavier, mit dem Trainer unterhält, das Ganze ist völlig ohne Groll vonstatten gegangen. Alle haben verstanden, ey, wenn der nächste Schritt kommen muss, und das ist ja auch eine betreuungsintensive Aufgabe, einen Sportler mit diesen Ambitionen im Team zu haben, dass man managen muss mit all den anderen Sportlern, denen man auch gerecht werden muss und möchte. Ganz ohne Groll. Mathis hat sich mehrere Stationen angeguckt, war unter anderem auch in Magdeburg gewesen und hat sich dann für Heidelberg entschieden und zieht jetzt dort am Olympiastützpunkt seine Bahnen. Magdeburg. Kommen wir damit zu Magdeburg. Auch hier hat sich ein bisschen was getan. Franziska Hentke ist jetzt Assistentin von Bernd Berghahn. Wer zugehört hat, der hat schon, glaube ich, im Interview mit Johannes Liebmann muss das gewesen sein, der sagte, ja, er hat da zusammen mit, ich weiß es nicht mehr, wer da zur Vorbereitung JWM mit ihm noch, ich glaube, Jara war das gewesen. Die waren beide dort in Magdeburg, haben unter Franzis Regie trainiert. Und Franzi Hentke ist jetzt offiziell die Assistentin von Bernd Berghahn geworden, nachdem man in Magdeburg viele, viele Jahre, glaube ich, schon fast eine Stellenausschreibung offen hatte für genau diesen Posten, ist dieser jetzt besetzt worden. Dann gab es in den Nachwuchsgruppen auch eine Veränderung, nämlich dort gibt es einen Nachfolger für Carmen Braun, deren Vertrag nicht verlängert worden ist. Die Posten hat jetzt Werner Genswein übernommen, der vorher in Mainz die zweite Mannschaft betreut hat und jetzt bei den Jüngsten beim SC Magdeburg in der Verantwortung steht. Damit auch nicht noch mehr Spotlight geben, wir reden ja wirklich über die eine der jüngsten Mannschaften in Magdeburg, aber auch dort am Beckenrand einiges an neuem Personal unterwegs. Das Ganze auch als Einführung gedacht für den nun folgenden Sportlerneuzugang, denn verglichen mit der Flut des Vorjahres gibt es in diesem Jahr nur einen Neuzugang in Magdeburg, aber der hat es in sich und das ist Linda Roth. Hat das Ganze, wie man das so macht, Social Media bei Instagram bekannt gegeben, hat für hochgezogene Augenbrauen gesorgt und für ganz schöne Überraschung, aber auch das ein durchaus nachvollziehbarer Schritt, war doch die Trainingsgruppe um Farshid Shami in Stuttgart hart zusammengeschrumpft, gerade in der vergangenen Saison mit Zubey Biltaev und Linda Roth als, ich glaube, fast den einzig beiden, die dort noch unterwegs waren. Beide hatten mit Fußverletzungen zu tun, also waren wirklich, wirklich toughes Jahr, das sie dort in Stuttgart absolviert haben. Mit vielen, vielen, so nehme ich das auch, gibt keinen Grund anderes anzunehmen, mit vielen, vielen ernst gemeinten, wahnsinnig lieben, netten Worten hat sich Linda für alles bedankt, was dort in Cannstatt und Stuttgart für sie getan worden ist. Gerade im Rahmen dieser Verletzung bei den Junioren-Europameisterschaften war sie ja dann auch ein immens wichtiger Bestandteil für die 400 Meter Freistilstaffel, ist am Ende der Saison die 100 Delfin erstmals unter der 60-Sekunden-Marke geschwommen. Also hat sich wieder ganz, ganz klar nach vorne positioniert und angedeutet, dass da das Talent immer noch vorhanden ist, dass die Leistungsfähigkeit immer noch vorhanden ist, hat aus Regenerationsgründen auf die Weltmeisterschaften im Juniorenbereich verzichtet und strebt jetzt sicherlich zu höherem. Ansonsten geht man einfach nicht nach Magdeburg. Und mit Linda ist eine der A-Off-Stützen des Team D 2023 in Maribor jetzt Bestandteil des Teams und ebenso ein wichtiger Teil der JDM-Mannschaften 2024-25 hier in Sachsen-Anhalt unterwegs. Und wir bleiben im Osten der Republik und wechseln in die deutsche Landeshauptstadt nach Berlin. Am dortigen Bundesstützpunkt gibt es 2 Neuzugänge am Beckenrand. Ein Mann, eine Frau verstärken die Mannschaft unter Lasse Frank und das sind Bastian Schulte und Alexandra Labdi. Bastian wechselte aus Leipzig nach Berlin vom Beckenrand. Es war dort seit 2020 hauptamtlich am Landesstützpunkt in Leipzig tätig, hat die Gruppe unterhalb von Frank Embacher trainiert, ausschließlich die Frauen, die Männer von Sebastian Zechlin. Dort gibt es ja diese klare Geschlechtertrennung in Leipzig, hat dort viel viel an Erfolgen feiern dürfen, auch viel in die Sportlerinnen Entwicklung investiert. Also da ging es wirklich Stück für Stück, Jahr für Jahr vorwärts. Und für mich einer der Trainer, mit denen man sich unterhält und merkt, was für ein hohes Maß an Selbstreflexion dort eigentlich vorherrscht, wie viel Selbstkritik da drin steckt, was kann ich besser machen, wo kann ich noch lernen, wo habe ich keine Ahnung. Also in meinen Augen auch ein absoluter Zugewinn hier in Berlin nach den zuletzt doch turbulenten Jahren, die es dort trainertechnisch im Nachwuchsbereich gab. Aber Bastian, und das geht immer ein bisschen unter, war nicht nur am Landesstützpunkt hauptamtlich tätig für diese Junioren-JTM-fähige Frauengruppe, sondern koordinierte zudem das Nachwuchstrainingszentrum der Schwimmer im Grundschulalter. Und der Grund für die Trennung in Leipzig dort war gewesen, dass am Ende die Ansichten ein bisschen auseinanderstrebten zwischen den Oberen und Bastian in der ausführenden Position, was so die weitere Ausrichtung des Stützpunktes und des Trainings anbelangt. Und dann muss einfach jeder so seine Entscheidung treffen, welches Konzept er weitertragen möchte, ob oder ob nicht. Völlig normal ist das in der Arbeitswelt. Ist das halt so? Und Bastian hat gesagt, ey, in Berlin ist gerade eine Stelle frei als Bundesstützpunkttrainer Nachwuchs. Go for it. Bewerbe ich mich mal dafür und hat den Posten auch bekommen. Das wussten wir schon ein bisschen länger. Völlig neu allerdings ist tatsächlich der Antritt von Alexandra Labdi. Und der kommt überraschend, denn ihr Weg führte aus Ungarn nach Bamberg nach Berlin. Ist dort jetzt am Bundesstützpunkt als Landestrainerin angestellt, war vorher seit 2021 als Stützpunkttrainerin beim SV Bayreuth im Bayerischen Schwimmverband unterwegs und hat dort auch beachtliche Erfolge vorweisen können. Sicherlich der bekannteste Sportler in den letzten 2 Jahren unter ihrer Regie zu nationalem Ruhm gelangt, glaube ich, das kann man schon sagen, durch seine durchaus forsche Art. Ich erinnere mich da an den ein oder anderen Auftritt bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Simon Brugger, der 16-Jährige. Ja, und Alex Labdi war früher selber eine aktive Schwimmerin, als Rückenschwimmerin unterwegs, war seit 2010 in Bayreuth und da in die Trainerrolle eigentlich reingewachsen, hat angefangen mit der ganz simplen Frage, wie bei ganz vielen Trainerinnen und Trainern, magst du mal aushelfen, wir könnten da irgendwie so jemanden gebrauchen? Und schon ein paar Jahre später war sie dann als Stützpunkttrainerin unterwegs und ist jetzt in Berlin, verdient hauptamtlich ihre Brötchen mit dem Trainerdasein. Und wie das so ist, wenn Trainer den Verein wechseln, dann ziehen sie auch die ein oder andere Sportlerin oder Sportler mal nach sich. Und so startet jetzt auch Selina Müller ebenfalls in Berlin, trainiert dort am Bundesstützpunkt, folgt also ihrem Trainer Bastian aus Leipzig nach Berlin. Ebenfalls Neuzugang im Berliner Becken gibt es von der SG Bayer, Jonathan Toik. Der 19-Jährige hat sich ebenfalls der Trainingsgruppe rund um Lasse Frank angeschlossen. Aus Osnabrück ging es für Jonathan zur SG Bayer, jetzt nach Berlin, behält im Moment noch das Startrecht für die SG Bayer, könnte aber auch damit zusammenhängen, dass man ja nur einmal im Jahr das Startrecht wechseln darf und je nachdem, wann er das neue Recht für die SG Bayer hatte, kann es sein, dass da in den nächsten Monaten noch ein Vereinswechsel, ein Startrechtwechsel erfolgt. Jonathan war unter anderem Bestandteil der Junioren-Europameisterschafts-Silberstaffel von Vilnius 2024 über die 4x200 Meter Freistil. Und führt aktuell die Bestenliste an über eben jene 200 Meter Freistil auf der Kurzbahn. 1:48.62 zeigte die Uhr für ihn beim ISC in Berlin. Und für Bayreuth bedeutet der Weggang von Alex Labdi auch vermutlich den Weggang von Simon Brugger, das ist jetzt aber wilde Spekulation, der schon mit den Münchnern, mit dem dortigen Landesstützpunkt, schon die ein oder andere Trainingsmaßnahme absolviert hat und wo ich mir gut vorstellen könnte, dass er dort jetzt eine neue Trainingsheimat im Team rund um Sheila Schult und Olaf Bünde findet. Zurück nach Berlin, denn Berlin hat insgesamt auch mindestens 3 Abgänge zu verzeichnen. Ramon Klenz ist nicht mehr in Berlin, startet jetzt stattdessen für den SSV Leutsch, war unter anderem beim Hamburger Sprintcup hier an der Elbe am Start. Ebenfalls Berlin verlassen hat Lisa Marie Finger, die nach ihrem Abitur jetzt in Yale studiert. Ist mal so ein kleiner Ausdruck dessen, was sie so im Abitur geleistet hatte, wird dort hoffentlich auch dem Schwimmsport erhalten bleiben. Und ein kleines Fragezeichen gibt es bei ebenfalls Berlin verlassen hat Maximilian Valkentin, der am kommenden Wochenende in Aachen am Start sein wird für die SG Frankfurt. Und es würde mich dann doch hart wundern, wenn er weiterhin in Berlin trainiert und dann in Aachen für die SG Frankfurt startet. Aber das werden wir demnächst sicherlich noch irgendwann rausfinden. Wir bleiben bei den Bundesstützpunkten, wechseln aber aus Berlin nach Essen. Auch in Essen gab es reichlich Bewegung. Dort hat in der vergangenen Saison, oder das ist schon anderthalb Jahre her, hat Stefan Wittki das Trainerteam verlassen, ist stattdessen zum Bundestrainer für die Kurz- und Mittelstrecken aufgestiegen. Und damit war die Stelle an der Seite von Nicole Endruschat vakant. Die ist jetzt gefüllt worden und wird besetzt von Dieter Sofka, der 7 Jahre lang in Mönchengladbach Cheftrainer war, letzte Saison in München unterwegs gewesen ist und jetzt in Essen der Nachfolger des Sprint-Bundestrainers wird. Weil wir schon wieder in München sind und dort hat Dieter Sofka ja auch eine Trainerposition bekleidet, die jetzt eine Neubesetzung erfordert, gibt es in München auch einen neuen Zugang im Trainerteam, nämlich die Niederländerin Sharon van Rovendaal hat dort ein T-Shirt des Bayerischen Schwimmverbandes bekommen und trainiert an der Seite von Sheila Schuld als Mentorin. Und wenn man da den Presseberichten und den Zeitungsartikeln und allem glauben darf, ist es tatsächlich auch ein eher als Mentoring zu sehen, denn als Trainerin, aber als Mentorin bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern am Beckenrand, die Doppel-Olympia Medaillengewinnerin, wenn nicht sogar Medaillensiegerin, gefährliches Halbwissen jedenfalls, die sehr, sehr erfolgreiche Schwimmerin, ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen, steht dort in München jetzt mit Rat und Tat zur Seite. Dann gibt es noch namhafte Abgänge in Essen. Nina Jazzi, Juliana Boxka ist schon in den USA, in Tennessee gesichtet worden. Nina Jazzi aktuell noch in Deutschland unterwegs, war unter anderem bei den Swim Classics in Wuppertal am Start, schwamm dort eine 54,26 über die 100 Meter Freistil. Keine ganz so schlechte Zeit, außerdem noch ein bisschen über die Bruststrecken unterwegs gewesen und wir dürfen uns noch ihre ein bisschen erfreuen, unter anderem bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, bevor es dann im Dezember wirklich in die USA gehen wird. Und im vergangenen Jahr hat auch Nicole Meyer schon den Essener Bundesstützpunkt verlassen und ihre Zelte in Griechenland aufgeschlagen. Damit machen wir jetzt den Sprint rüber ins Ausland und schauen mal, wer so alles die deutschen Lande verlassen hat. Lisa Finger haben wir schon gesagt, Nina Jazzi, Juliana Boxka auch beide in die USA gegangen. Lena Sophie Bauer hat auch jetzt setzt ihre Karriere auch fort in den USA mit College und Schwimmen. Clara Sophie Beierling ebenfalls in den USA jetzt zu Hause. Beide, Lena und Clara, nicht mehr in Berlin, Bestandteil damit der dortigen Stützpunktgruppen. Ebenfalls in die USA geflogen ist Hannah Weyand, die Lagenbrustspezialistin der SG Bayer, die dort jetzt unterwegs ist im Team. Und mal was ganz Wildes gewagt hat Per Möller aus Frankfurt, der ist nämlich nach Brasilien gegangen, in genauer Sao Paulo jetzt zu Hause und setzt dort seine Sportkarriere fort. Die Sportkarriere gar nicht mehr fortsetzen in diesem Sommer hat bekannt gegeben Laura Riedemann, die Olympiateilnehmerin, die Startschwimmerin vieler DSV-Lagenstaffeln, die Einzelstarterin über die 100 Meter Rücken bei Welt-Europameisterschaften und Olympischen Spielen, hat gesagt, wirklich jetzt Schicht im Schacht, Ende Gelände, das war's für mich. Wir machen offiziell den Deckel drauf und beenden eine durchaus erfolgreiche und ansehnliche Karriere. Herzlichen Glückwunsch dazu, liebe Laura, und viel Vergnügen im sportlichen Ruhestand. Und auch du wirst mit Sicherheit, wie so viele andere vor dir, glaube ich, eine neue sportliche Heimat finden. Sei es bei den diversen Hyrox-Wettkämpfen, wo die Gebrüder Ulrich in Hamburg unter anderem am Start gewesen sind oder beim Radfahren oder beim Laufen, wie das zum Beispiel eine Leonie Kullmann aktuell tut. Also viel los in und am Becken, im und am Becken. Ja, ich glaube, das trifft es grammatikalisch ganz gut. Wenn euch jemand fehlt, und ich glaube, behaupte jetzt nicht, dass ich den vollumfänglichen Überblick habe, aber das war doch reichlich, dann haut das gerne mal in die Kommentare oder schreibt mich an, entweder könnt ihr mir bei Instagram schreiben oder per E-Mail an andre@swimcast.de. Lasst es mich wissen, wen habe ich vergessen, wer fehlt euch dort noch in der Aufzählung, und dann können wir das gerne auch noch nachholen oder die Liste weiterhin vervollständigen. Aber jetzt erstmal zu den Wettkampf-Highlights der vergangenen Wochen, der vergangenen Monate. Alles, was sich so im September, Anfang Oktober abgespielt hat. Da muss man zuallererst sagen, die ersten Monate stehen ja immer so im Zeichen des in Form kommen, des Grundlagenaufbaus, irgendwo eine Ausdauerbasis schaffen, noch gar nicht so richtig viel mit Wettkämpfen. Wir sehen, manche Stützpunkte machen das ein bisschen anders. Aber so befindet sich zum Beispiel das DSV-Junior-Team derzeit in Ägypten im Trainingslager. Manch andere sind in Erzurum in der Höhe schon unterwegs und einige andere waren im Wettkampfbecken am Start. Unter anderem beim ISC in Berlin gab es zwei Sportlerinnen, die mit herausragenden Leistungen aufgefallen sind. Und ganz vorne die Speerspitze des Berliner Schwimmsports bildet seit einigen Jahren schon Angelina Köhler. Die Powerfrau, möchte ich fast sagen. Also ich glaube, kannst Angie nachts um 2 wecken und sagen, ey, du kannst ja in einer Stunde mal gegen diese Alien-Invasion, wir müssen die 50 Delfin gewinnen und du bist die Beste, die wir haben. Go for it. Würdest du bitte gegen die Aliens gewinnen und unseren Planeten verteidigen? Und dann würde Angie in den Speedo-Anzug schlüpfen, sich die Schwimmbrille aufsetzen und irgendeine völlig absurde Fabelzeit ins Wasser zaubern. Anders kann ich mir das jedenfalls nicht erklären. 50 Delfin, 25,50, erster Wettkampf der Saison, voller Stolz, selber gepostet. Und 25,50 klingt nicht nur schnell, das ist auch ganz schön schnell. Nämlich eine schlappe Hundertstel über dem deutschen Rekord von Aljena Schmidtke aus dem Jahr 2017. Und das in dieser wirklich frühen Phase der Saison. Und da spreche ich nicht davon, dass Hochleistungsathleten in meinen Augen ehrlicherweise immer in der Lage sein müssen, zu einer adäquaten Uhrzeit 50 Meter auf Top-Niveau abliefern zu können. Aber hier und da rostet doch ein bisschen was ein. Der Kick hat nicht ganz so viel Vortrieb. Man macht vielleicht einen weniger. Die Lunge ist noch nicht so aufgewärmt. Der Zug ist ein bisschen kürzer. Und dann ist es auf so einem 50er extrem schwer, das Timing zur Wand voll zu treffen, das Timing zum Anschlag voll zu treffen und eine Top-Zeit ins Wasser zu bringen. Einfach weil die Meter pro Zug nicht mehr stimmen. Es ist wirklich eine Frage des Matchings von Zykluslänge, Kicklänge und der Bahnlänge. Gar nicht, dass die Kraft nicht vielleicht so unbedingt da ist. Also das ist, ne? Und dann könnte das auch ganz, ganz anders aussehen. Und diese 25,50 heißt für mich eigentlich, ey, das ist wirklich alles da. Das ist locker flockig. Und darauf deutet auch die 100 Meter Lagenzeit hin, die Angie hier ins Wasser gebracht hat. 1:01,95 ist die drittschnellste Zeit, die sie jemals in ihrer langen und illustren Karriere geschwommen ist. Und man höre und staune, die Bestzeit stammt von der DMS Erste Bundesliga aus der vergangenen Saison, wo sie in einer Nacht- und Nebelaktion ja mit Lasse zusammen vom Berliner Ball des Sports rübergejettet ist nach Essen. Immer noch eine großartigste Aktion. Davon stammt noch ihre Bestzeit und da war sie jetzt nur ein paar Zehntel langsamer als im vergangenen Jahr. Also da ist das Leistungsniveau, das Grundniveau ist extrem hoch und ich bin gespannt, in welche Sphären sich Angie da in den nächsten, also erstmal in dieser Saison und dann auch in Zukunft noch, wird katapultieren können. Der zweite überragende Athlet war Nils Nolte vom Berliner TSC, der ehemalige Kieler Sportler, Sportler des Jahrgangs 2009, gewann letztes Jahr Bronze bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften über die 100 Meter Freistil, war jetzt hier beim ISC mit zweimal Bestzeit unterwegs und einmal Platz 1 in der Bestenliste. Steht eigentlich immer so in meinen Augen Borderline-Kandidate zum Durchbruch auf nationaler Bühne und dann auch auf internationaler Bühne. Hat aber starke Konkurrenz im 2009er Jahrgang, tritt unter anderem an gegen Simon Brugger, Larus Thiel, Jonas Lischke, Matteo Straßburger. Das ist eine vielzahlige und wirklich starke Konkurrenz, gerade auf den Kraulstrecken, auf den Freistilstrecken, über die 200 und die 400 Meter, die auch Nils zu seiner Spezialität auserkoren hat. Setzt sich jetzt aber mit zweimal Bestzeit ganz nach vorne. Über die 200 Meter Freistil stoppte die Uhr nach 1:51,38 und über die 400 Meter Freistil nach 3:53,62. Zwei wirklich überragende Zeiten für den Berliner hier in dieser frühen Phase dieser noch jungen Saison. Und damit machen wir den Schwenk rüber zum zweiten großen Highlight, das in den vergangenen Wochen stattgefunden hat, nämlich nach Wuppertal zu den dortigen Swim Classics. Und ihr kennt das Spiel, wir gucken nicht nur stumpf ins Wettkampfbecken, sondern öffnen den Blick ein bisschen nach links und nach rechts und machen gerne auch mal das große Fass auf. Und die Swim Classics nehme ich jetzt zum Anlass, das etwas größere Fass aufzumachen und eine kleine Diskussion zu führen mit mir selbst, und ihr dürft dabei zuhören, 25 Meter als Wettkampfstrecke im regulären Programm. Ursprung dieser ganzen Frage ist, dass Larus Thiel bei diesen Swim Classics in Wuppertal die 25 Meter Freistil zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnt, dabei auch das erste Mal unter der 10-Sekunden-Marke bleibt, nämlich in 9,96 Sekunden. Das Ganze setzen wir jetzt mal ein bisschen ins Verhältnis. Großartige Zeit für den 16-Jährigen, alles gut, alles super, möchte ich gar nicht, aber wir spannen den Bogen jetzt etwas weiter. Denn ziemlich zeitgleich, parallel, gab es einen gewissen Cameron McEvoy in Australien, der bei den dortigen Short Course Championships auch die 25 Meter Freistil absolviert hat und dabei verständlicherweise schneller war als Larus, nämlich glatte 6 Zehntel. 9,36 Sekunden zeigte die Uhr für Cam McEvoy. Und da wurden dann schon Stimmen laut, sollen die 25 Meter eigentlich auch eine Wettkampfstrecke sein? Sollen die auch mit ins olympische Programm möglicherweise jetzt, zack, 50 Meter Strecken, easy peasy, warum nicht auch die 25er noch mit reinnehmen? Wir wissen nicht mal, wer bei den 50ern überhaupt starten soll, weil das Sportlerkontingent eigentlich voll ist, aber lasst uns mal diskutieren, ob 25 Meter nicht auch noch sinnvoll wären. Abgesehen von der Absurdität dieser Diskussion, das Ganze aufs olympische Niveau zu heben, und da rede ich jetzt auch noch nicht mal eigentlich von Weltmeisterschaftsniveau, aber es ist wirklich ein schöner Gag, 25 Meter. Es ist, kommt dem 100-Meter-Sprint in der Leichtathletik viel, viel näher als die 50-Meter-Freistil. 9,36 ist vergleichbar mit den 100-Meter-Sprint in der Leichtathletik. Natürlich ist das Ganze ein bisschen anders. Ja, man sieht es nicht so deutlich wie beim 100-Meter-Sprint. Das Bahn ist nicht so lang, es verteilt sich nicht so weit, es zieht sich nicht so auseinander, das Feld, was ja dann doch beim 100-Meter-Sprint passiert. Und beim 100-Meter-Sprint ist schon auch relativ klar zu erkennen, wer da jetzt als erstes an der Wand sein wird. Diese Riesenunterschiede wird es bei einem Top-Event über die 25 Meter sicherlich nicht geben. Und trotzdem finde ich es unfassbar interessant, wenn wir uns die Videos angucken, wie Cam McEvoy die 25 Meter geschwommen ist, und weil es davon ein Video gibt, wir machen gleich noch ein zweites Beispiel auch von Cam McEvoy versus Larus Thiel, oder wir gucken uns nochmal an, wie Jordan Crooks eigentlich seinen 50 Meter Weltrekord geschwommen ist letztes Jahr in Budapest. 19,90 Sekunden zeigte die Uhr, als erster Mensch unter 20 Sekunden geblieben. Das war mindblowing, das war, also mir fast die Augen rausgefallen tatsächlich. Und jetzt, man halte sich fest, seine Wendenzeit war 9,55 Sekunden für die 25 Meter. Und da ist eine Rollwende mit bei. Da ist man ja wirklich nicht so schnell. Also da kann man nochmal ganz solide 3-4 Zehntel abziehen von dieser 9,55. Das wäre dann so ungefähr eine Handzeit gewesen. Das heißt, wir können uns auch gerne Jordan Crooks und Cam McEvoy mal gegeneinander halten. Und dann sieht man, mit welcher Präzision, mit welcher chirurgischen Präzision Cam McEvoy eigentlich diese 25 Meter ausführt. Da ist nicht eine Bewegung dabei, die irgendwie ineffizient ist, die zu viel Shishi hat, die zu viel spritzt, die ein Stück daneben liegt. Das ist mit einer Langsamkeit in der Frequenz geschwommen, die atemberaubend ist. Das sieht man auch auf den 50 Metern schon, wenn man so ein bisschen links, rechts die Konkurrenten anguckt. Ein Ben Proud zum Beispiel bewegt sich genau in die gleiche Richtung oder hat sich genau in die gleiche Richtung bewegt, wenn wir nicht mehr weitererleben die Karriere bei Weltmeisterschaften oder Olympiaden. Cam McEvoy auf einem völlig anderen Level als seine Konkurrenten, als ein Jordan Crooks, der das Ganze verständlicherweise und nach alter Lehrbuchmanier über eine hohe Frequenz, über einen maximalen Beinschlag regelt. Also das ist faszinierend anzuschauen, wie, mit welch unterschiedlichen Stilistiken hier nahezu gleiche Ergebnisse erzielt werden. Das ist, spielt auf einem völlig anderen Level, meiner Meinung nach. Und die 25 Meter zeigen genau diese, also zeigen diese stilistische Bandbreite. Das hat mich schon ein bisschen gecatcht, ehrlicherweise. Muss man dann natürlich auch gucken, boah, wie das dann da in Wuppertal ist. Ist ja auch ein elendig langer Wettkampf und dann die 25 Meter, weiß nicht, wo die jetzt waren, als ich damals da war, waren die ganz am Ende. Und da muss man ehrlich sein und sagen, ey, Sonntagabend 18 Uhr nach 3 Tagen Schwimmhalle, ist es jetzt nicht das, was das Publikum auf den Sitzen hält, dass sie noch unbedingt das sehen wollen. Die sind alle vorher nach Hause gegangen. Also müsste man, wenn man das als Prestige-Event, als Parade-Event, als PR-Event verkauft, musst du es auch hinpacken, dass Leute das irgendwie sehen und dann gehört es nicht ans Ende der Veranstaltung. Das macht dann einfach keiner mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, 25 Meter, spannendes Konzept, muss für mich auf gar keinen Fall auf irgendeine größere Ebene, aber wenn der DSV das in seine Datenbank einführen würde, was er aktuell nicht tut, wäre ich da durchaus, würde ich da meinen Arm heben und sagen, ach klar, lass es tun, warum nicht? Wir stoppen die Zeit sowieso. Go for it. Und wenn jemand auf 25 Meter trainiert, so what? Dann soll er das halt machen. Dann ist es halt eine minder erfolgreiche Karriere. Ist ja auch irgendwie nicht mein Problem. Wir bleiben bei Larus Thiel. 25 Meter gewonnen. Das war nicht die einzige tolle Leistung an diesem Wochenende des Sportlers der SG Bayer. Der hat ja eigentlich andere Paradestrecken, nämlich die 50 Freistil, 50 Delfin, wo er bei den Junioren-Weltmeisterschaften bis ins Halbfinale schwamm, als jüngster Starter dort unter den Top 16 platziert war und zeigt jetzt auch hier in Wuppertal 50 Freistil 21,96, neue Bestzeit, 2 Zehntel schneller als letztes Jahr, schon jetzt zu Saisonbeginn. 50 Delfin 24,32, 17 Hundertstel schneller als letztes Jahr, auch das bedeutet Bestzeit. 100 Meter Freistil, 49,38, seine drittschnellste Zeit ever, bedeutet aktuell in der aktuellen Bestenliste Platz 1 in der offenen Klasse. Hurra, hurra, hurra. Herzlichen Glück, das sieht ziemlich gut aus. Schauen wir mal, was da Richtung Deutsche Kurzbahnmeisterschaften dann auch am Ende auf der Anzeigetafel stehen wird, wenn wir die Kurzbahnsaison quasi ausläuten. Dann gab es vom Essener Bundesstützpunkt 2 Athleten, die für starke Leistungen gesorgt haben. Marina Meyer-Krietenbrink hat nach einer schwierigen Saison 24-25 jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Langstreckenspezialistin schwamm die 1500 Meter Freistil in 17 Minuten 17 und unterbot ihre Kurzbahnbestzeit mal eben um locker flockige 3 Sekunden. Ebenfalls für die SG Essen am Start war Soing Min Oh, der Goldmedaillengewinner über die 100 und 200 Meter Brust der deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Der 16-Jährige schwamm die 100 Meter in 1:02:37, was ihn nicht nur an Platz 1 der Jahrgangsbestenliste setzt, sondern auch im Moment in der offenen Klasse schon relativ weit oben platziert. Das Ganze ist verständlicherweise mit Vorsicht zu genießen, wie wir gleich noch hören werden. Wir bleiben beim Brustschwimmen und gehen zur SG Mönchengladbach. Dort ist es die 13-jährige Lia Hartmannshen, die Goldmedaillengewinnerin der DJM über die 100 und 200 Meter, die jetzt hier über die 50 Meter Brust in 33,34 ihre Bestzeit verbessert hat und nur noch 8 Zehntel über dem deutschen Jahrgangsrekord aus dem Jahr 2015 anschlug. Über die 200 Meter Brust 2:32:16, 10 Sekunden vor der Zweitplatzierten in der Bestenliste im gesamten Jahr 2025. Das ist eine ordentliche Ansage. Wir bleiben beim Brustschwimmen, wechseln aber nach Potsdam, wo Jan-Malte Gräfe, der Junioren-Weltrekordhalter über die 50 Meter Brust auf der Langbahn, der Vize-Junioren-Weltmeister über die 50 Meter Brust auf der Langbahn, in Wuppertal schnell unterwegs gewesen ist. 50 Brust, 26,99, 900stel über dem deutschen Jahrgangsrekord von Marco Koch. Eine Rekordmarke von Koch, die gefallen ist, 100 Meter Brust. 58,32 für Malte Gräfe in Hamburg beim Hamburger Sprint Cup, also damit 1800stel schneller als Marco bei seiner Bestmarke aus dem Jahr 2008, neuer deutscher Jahrgangsrekord für den Potsdamer. Und die 200 Brust gehen auch an ihn in 2 Minuten 10 und 7 Hundertstel, damit auf allen 3 Bruststrecken aktuell auf Platz 1 der Bestenliste in der offenen Klasse. Aber auch hier war zum Beispiel ein Lukas Mazerat oder ein Melvin Imudu noch gar nicht im Wettkampfbecken unterwegs gewesen. Also auch hier ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die Zeiten nicht minder beeindruckend. Und sonst so, die Potsdamer in diesem Jahr schon mit 2 hochkarätigen Wettkämpfen unterwegs in Wuppertal und in Hamburg beim Sprint Cup. Dort war es nämlich Emil Hollang, der nach einem starken Saisonfinish die Saison 24-25 beendet hat. Und jetzt die Saison 25-26 mit ebenso schnellen Zeiten einläutet. Schwimmt neue Bestzeit über die 50 Brust, 27-28 für den Potsdamer. Und Mira Helget aus Karlsruhe war in Konstanz unterwegs, zusammen mit unter anderem Timo Sorgius, dem Olympiateilnehmer, der dort immer von seinem Heimatverein eingeladen wird und dieser Einladung gerne folgte für Autogrammstunden und für ein bisschen Showschwimmen eines Olympiateilnehmers. Dort schwamm Mira Helge die 200 Meter Rücken in 2:13:22 und damit die zweitschnellste Zeit jemals. Also auch dort sieht der Saisonbeginn schon mal ganz, ganz stark aus. Und da der Blick nicht immer in der Vergangenheit festhängen soll, gucken wir mal voraus in die Zukunft auf das kommende Wochenende, nämlich zur ersten Weltcup-Station dieser drei Stationen umfassenden Serie. Und da hat World Aquatics, glaube ich, echt einen guten Griff gemacht, dass das so über 5 Jahre hinweg oder über die Kontinente jahresweise jedenfalls hinweg rotiert. Europa war schon dran, die Asiaten waren auch schon dran letztes Jahr und dieses Jahr ist es der nordamerikanische Kontinent, der dreimal den Zirkus des Weltschwimmsports beheimaten wird. Die erste Station ist jetzt in Carmel in den USA vom 10. bis 12.10. Nächste Woche dann in Westmont vom 17. bis 19.10. Und die dritte Station findet nicht ganz eine Woche später, sondern vom 23. bis 25.10., also Donnerstag bis Samstag, in Toronto statt. Widmen wir uns dem Event in Carmel. Insgesamt 6 Stunden Zeitverschiebung heißt für uns hier in Europa, die Vorläufe starten um 16 Uhr, pünktlich zum Feierabend, die Finals um 0 Uhr. Kleiner Mitternachtssnack, warum eigentlich nicht? Das Ganze gibt es live zu sehen auf Eurovision Sport. Ich gehe mal davon aus, wer es also nicht live gucken kann, kann sich dann zumindest noch das Ganze im Real Life einmal zu Gemüte führen und auf die wichtigsten Rennen schauen. Und damit werfen wir nämlich auch einen Blick auf die wichtigsten, möglicherweise spannendsten Rennen, die uns hier in Carmel erwarten. Denn das Einschalten könnte sich lohnen. Ich habe es einmal durchgezählt in 18 von den 34 Events, also in mehr als der Hälfte der stattfindenden Events, sind die aktuellen Weltrekordhalterinnen und Weltrekordhalter am Start. Diese Dichte, weiß ich nicht, ich habe die Statistik noch nie geführt, aber es kommt mir doch extrem hoch vor. Also 18 von 34 aktuelle Weltrekordhalter sind über ihre jeweilige Weltrekordstrecke auch am Start. Damit möchte ich dann aber auch gleich ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Wird eine Standort- und Trainingsbestimmung zeigen. Und dass die attraktiv und schnell sein kann, hat unter anderem Angelina Köhler gezeigt. Und ich glaube, wenn Gretchen Walsh über die Delfin-Strecke oder die 100 Meter Lagen ins Wasser springt, lohnt sich das Einschalten schon mal, denn so viel Kurzbahnerfahrung hat sie nicht, wie sie letztes Jahr über die 100 Meter Delfin zeigen durfte. 3 Starts, 3 Weltrekorde, waren sogar 4 Starts, 4 Weltrekorde, irgendwie sowas. Es lohnt sich, will ich damit sagen. Und mittendrin einige deutsche Starterinnen und Starter. Ole Mats Eidam, Jeremy Wers-Pock, die beide bei der Universiade schon überzeugen konnten. Ole damals knapp auch vor 2024 den Platz in Paris bei den Olympischen Spielen um 1/100 verpasst. Jeremy Wers-Pock bei der U23 EM 4. geworden über die 200 Meter Lagen, wurde jetzt als Athlete of the Week ausgezeichnet von der Great Lake Valley Conference für die University of Indianapolis. Mit anderen Worten, beide gehen hier mit ordentlich Rückenwind in diesen Weltcup rein. 50-100 Freistil, 50-100 Delfin für Ole. Jeremy Wers-Pock 100-200 Brust, 100-200 Meter Lagen. Bruststrecken, das Stichwort für die Weltmeisterin Anna Elend. Sie startet über die 50, 100, 200 Meter Brust, war über die Kurzbahnsaison eigentlich immer mal wieder richtig, richtig stark gewesen. Schwamm vergangene Saison bei der DMS, bei der ersten Bundesliga, haarscharf am deutschen Rekord über die 200 Meter Brust vorbei. Und das ist ja auch der einzige, der ihr noch fehlt. Und der ist inzwischen 16 Jahre alt, wird gehalten von Caroline Runau. Und es könnte sich lohnen, 2 Stationen für Anna Elend in diesem Weltcup-Zirkus. Die erste Chance jetzt auf diesen deutschen Rekord in Carmel. Daumen sind gedrückt. Es könnte bald die erste Bestmarke in der offenen Klasse, den ersten deutschen Rekord in der offenen Klasse in der Saison 25-26 geben. Das ist der Satz, den ich machen wollte, der ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Rafael Miroslav auch dabei. 50-100 Freistil, 50 Delfin. Macht total Sinn, ist 2025 an die Arizona State University gewechselt zum Trainingsort dort, unter anderem jetzt bei Herbie Beam in der Gruppe, dem absoluten Sprintspezialisten. Und das ist auch das, was Rafael in seiner nachfolgenden Karriere weiter verfolgen möchte. Fokus auf die Sprint- und Kurzstrecke, sprich 50 und 100 Meter Freistil. Dem trägt er hier Rechnung, sicherlich auch getragen von einem Meeting, das die Arizona State University abgehalten hat. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, mal ein Bild gepostet. Da gab es einen Biergarten am Beckenrand bei diesem Meeting in Arizona, wo eh immer die Sonne scheint und das warm ist. Warum nicht auch mal einen Biergarten beim Schwimmwettkampf anbieten? Dieses Jahr Zuschauerrekorde für ein College-Meet. Über 3000 Zuschauende auf den Tribünen und das war wirklich nicht nur die Tribünen voll, auch die umliegenden Gebäude wollten dem dortigen Wettbewerb als Zuschauerinnen und Zuschauer beiwohnen. Das gibt reichlich Rückenwind für den Weltcup. 4 Starts für ihn, nämlich zu diesen Kurzstrecken gesellen sich auch noch die 200 Meter Freistil. Spannende Geschichte. Melvin Imodu, der einzige Starter, der direkt aus Deutschland einfliegt, 2 Starts, 50, 100 Meter Brust, sicherlich um Wettkampfpraxis gegen starke internationale Konkurrenz zu sammeln, unter anderem Adam Peaty hier mit dabei. Dann ein bisschen aus dem Fokus rausgerückt von den anderen deutschen Schwimmmedien. KG Winkler ebenfalls am Start, viele Starts für und viel Erfahrung sammeln für den 19-jährigen DSV-Nationalmannschaftsmitglied, 50, 100, 200 Freistil für ihn, 50 und 100 Meter Delfin auf dem Startzettel. Und dann startet noch als Ex-Cannstätter hier dabei Jan Schmidt, auch er in Carmel mit am Start. Soweit die nationalen Sportler und Sportlerinnen, aber was tut sich denn so international? Und da sind auch insgesamt 8 Rennen, die zum Zungenschnalzen einladen. Es sind die 50 Meter Rücken der Frauen, Regan Smith gegen Kaylee McKeon, gefolgt von Gretchen Walsh, Kylie Maas, Ingrid Wilm, ein Duell, das uns 2024 verwehrt geblieben ist, aufgrund des Rückzugs von Kaylee McKeon vom Wettkampfzirkus. Ein bisschen Auszeit genommen, die Australierin jetzt aber wieder mit dabei. Über die 200 Meter Rücken erwarten wir ein seltenes Duell. Summer McIntosh gegen Regan Smith. 1,59,96 von Summer gegen 1,58,0 von Regan Smith. Die 100 Meter Delfin der Männer sehen Noe Ponti, den Nicht-Weltrekordhalter. Ich glaube, der wird noch von Caleb Dressel gehalten. Aber Noe Ponti tritt an gegen Ilya Karun, Hubert Kosch, Josh Liendo, Tsan Wai Tong und Thomas Checkon, die sich alle so, denke ich mal, auf einem Niveau bewegen werden, auch wenn die Meldeliste Noe Ponti hier 1,4 Sekunden vor dem Rest des Feldes sieht. Bei den Frauen ähnlich beeindruckende Dominanz von Gretchen Walsh über die 100 Delfin. Sie gemeldet mit 2,5 Sekunden schnellerer Zeit als der Rest des Feldes, 52,71, ihr Weltrekord. Gretchen Walsh ebenfalls am Start über die 100 Meter Lagen der Frauen, 55,11, ihr Weltrekord, auch hier 1,5 Sekunden Abstand zum Rest der Schwimmwelt. Und die 100 Lagen sind nicht nur bei den Frauen interessant, sondern auch bei den Männern. Lian Marchand tritt an gegen Noe Ponti. 49,9 versus 50,3. Dazu gesellen sich Shane Cassas, Ilya Karun, Hubert Kosch, die alle weit unten im Meldeergebnis stehen, weil sie nämlich über die 100 Meter Lagen ohne Meldezeit unterwegs sind. Weit unten im Meldeergebnis zu finden ist überraschenderweise auch Adam Peaty. Nicht über die 50 Meter Brust, da steht er ziemlich weit oben und prominent, aber über die 100 Meter Brust ist er an Position 14 versteckt. Da wird er mit Sicherheit nicht bleiben und tritt damit an gegen unter anderem Ilya Shimanovic oder Melvin Imodu. Die 200 Meter Brust der Männer sorgen auch für spannende Rennen, nämlich Yamato Fukasawa, der Japaner, führt die Meldeliste an vor Kaspar Corbeau und an Position 3 rangiert Lian Marchand, Ilya Shimanovic an Position 4. Und zu guter Letzt, die 200 Meter Lagen der Frauen sehen Summer McIntosh nur auf Position 4 gelistet, hinter den Größen Kate Douglas, Alex Walsh, Abby Wood, Mary Sophie Harvey, Ellen Walsh und Rebecca Mieder. Also es wird spannend, viele, viele Duelle, die sich dort in Carmel abspielen werden. 16 Uhr, 0 Uhr einschalten, lohnt sich sicherlich zu den Finals deutlich mehr als zu den Vorläufen. Das wird so sein wie immer. Wer die deutschen Starter sehen will, hat aber um 16 Uhr auf jeden Fall die Gelegenheit dazu, bei Eurovision Sport dem ganzen Zirkus beizuwohnen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir werfen noch kurz in Deutschland den Blick voraus, den Wettkampfausblick. In Aachen findet das internationale Schwimmfestival statt mit einer großen Portion des niederländischen Nationalteams. Vermutlich die Mannschaft aus Eindhoven, die dort da ist, denn auch Joscha Salcho wird mit am Start sein. In Finsterwalde findet der 36. Lagensprintpokal des SSV Senftenberg statt. Ein Wettkampf, den ich noch in meiner wirklich präpubertären Phase mitgemacht habe. Witziges Konzept. Es müssen 25, 50, 75 und 100 Metern jeweils einer Lage geschwommen werden. Zum Beispiel 25 Rücken, 50 Brust, 75 Delfin, 100 Freistil. Diese vier Zeiten werden aufaddiert und dann gab es damals eine Finale über 200 oder 100 Meter Lagen. Interessanterweise für die Jüngeren über die 200 Lagen und wenn man dann irgendwann mal älter wurde, haben dann auch die 100 Meter Lagen als Finale der schnellsten gereicht. Also die Sportler und Sportlerinnen mit den 6 schnellst aufaddierten Zeiten traten dann im Finale um den Gesamtsieg an. Schönes Konzept, 36. Auflage jetzt hier inzwischen. Und dann gibt es einige Kurzbahnmeisterschaften, unter anderem in Brandenburg, in Hamburg und in Schleswig-Holstein wird um nationale Meistertitel geschwommen. Schauen wir mal, was sich dort nächstes Wochenende in den besten Listen tut. Wir sind am Ende der heutigen Episode dieses Saisonauftaktes angekommen. Ich hoffe, ihr seid gut eingenordet. Ihr wisst Bescheid, was euch erwartet am kommenden Wochenende und über die Saison hinweg, was sich so getan hat am und im Becken. Und der Diskussionsstoff geht uns auch in der nächsten Woche nicht aus. Das habe ich hinlänglich gezeigt. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart zum Kickoff zur Saison 2025-26. Mir war es eine Freude. Ich bin hyped auf in die nächsten 10, 11 Monate. Ich freue mich darauf, euch zu begleiten. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!